Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Aus dem Studio begrüßt Sie Markéta Maurová. Die vergangene Woche hat folgende Ereignisse gebracht. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat sich während der Woche zu weiteren der 11 Gesetze geäußert, die mit der Reform der öffentlichen Finanzen zusammenhängen. Während er die Gesetzesnovelle über die Senkung der staatlichen Unterstützung beim Bausparen sowie die Novelle zur Organisation der Sozialhilfe signierte, gegen zwei weitere Gesetze legte er ein Veto ein. Es handelt sich dabei um das Gesetz zur Neuregelung der Gesundheitsversicherung für selbstständig Erwerbstätige sowie die Gesetzesnovelle über die staatliche Sozialhilfe. In einer sichtlich nervösen Atmosphäre hat das tschechische Abgeordnetenhaus am Dienstagnachmittag seine letzte Plenartagung in diesem Kalenderjahr begonnen. Das zentrale Thema des Plenums ist die Behandlung des Entwurfs zum Staatshaushalt für das kommende Jahr 2004. Nach Einbringung zahlreicher Änderungsvorschläge wurde der Entwurf schließlich in zweiter Lesung am Mittwoch bewilligt. Allgemein wird jedoch erwartet, dass die endgültige Abstimmung, die für Anfang Dezember geplant ist, noch von heftigen Debatten begleitet sein wird. Am Dienstagvormittag haben Vertreter einzelner akademischer Senate vor dem Parlamentssitz gewartet, um den eintreffenden Abgeordneten den Aufruf zu übergeben, sich für die Aufstockung der Hochschulbudgets im neuen Finanzjahr einzusetzen. Den tschechischen Hochschulen waren am vergangenen Freitag vorläufig 150 Millionen Kronen aberkannt worden. Der stellvertretende tschechische Außenminister Petr Kolář hat den Irak besucht, um vor Ort mit Experten, die sich am Wiederaufbau des Landes beteiligen, sowie mit Vertretern der provisorischen irakischen Verwaltung zu verhandeln. Die Tschechische Republik hat für den Wiederaufbau des Irak 1,37 Milliarden Kronen bereitgestellt. Und mit dem Irak hängt auch die folgende Nachricht zusammen. Die tschechische Botschafterin in Bagdad, Jana Hibáčková, soll von ihrem Posten abberufen werden. Grund dafür ist, dass sie in der Presse die Entscheidung kritisiert hatte, das tschechische Feldlazarett aus dem südirakischen Basra abzuziehen. Vertreter des tschechischen und des deutschen Innenministeriums haben sich am Mittwoch in Dresden auf die Bildung einer bilateralen Arbeitsgruppe geeinigt, welche die gemeinsamen Bemühungen bei der Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und insbesondere von Kinderprostitution im grenznahen Bereich verstärken soll. Die tschechische Fremdenpolizei hat eine Aktion zur Bekämpfung illegaler Migration durchgeführt. Insgesamt seien 14.200 Menschen kontrolliert worden. Dabei habe man mehr als 1.000 Gesetzesübertretungen festgestellt. 190 Personen seien des Landes verwiesen worden, hieß es. Und abschließend noch einige Geschehnisse in Stichworten. Der Prorektor der Prager Polizeiakademie, Jan Musil, wurde am Donnerstag auf der Prager Burg zum neuen Verfassungsrichter ernannt. Ebenso am Donnerstag ist der tschechische Schriftsteller Jiří Gruša in Mexico City zum neuen Präsidenten des internationalen Penclubs gewählt worden. Und das berühmte kubistische Haus zur Schwarzen Madonna in Prag wurde am Freitag nach 2 Jahren wieder geöffnet. Die Nationalgalerie hat darin das Museum des tschechischen Kubismus errichtet. Das war die Wochenschau. Bleiben Sie weiter dran, denn wir haben wieder ein reichhaltiges Wochenendprogramm für Sie vorbereitet. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Willkommen, liebe Freunde, am Mikrofon begrüße ich nun Jitka Mlávková. Als Anfang November der letzte Brüsseler Jahresbericht veröffentlicht wurde, in dem die Europäische Kommission den Stand der Beitrittsvorbereitungen in den künftigen Mitgliedstaaten beurteilte, da gab es gegenüber der Tschechischen Republik 3 Hauptvorwürfe. Mangelnde Einhaltung von europäischen Hygienevorschriften in der Lebensmittelindustrie, zu wenig Kontrolle im Bereich Verkehrssicherheit und die noch ausstehende rechtliche Regelung für die gegenseitige Anerkennung von Diplomen. Wir werfen heute einen Blick auf den letztgenannten Punkt, also die Anerkennung von Qualifikationsnachweisen. Denn dieser Bereich berührt unmittelbar ein zentrales Prinzip der Europäischen Union, den freien Personenverkehr. Hören Sie mehr dazu im nun folgenden Schauplatz von Gerald Schubert.
Schauplatz.
Manche werfen der Europäischen Union vor, in ihr gehe es ausschließlich um die Globalisierung der Wirtschaft, der Mensch bleibe in ihr auf der Strecke. Für andere ist gerade die Wirtschaftsfreiheit das wichtigste Prinzip der EU. Hinter sonstigen Bestimmungen wittern sie schnell überbordende Bürokratie und Bevormundung aus Brüssel. Wieder andere sehen in der Erweiterung der EU das Friedensprojekt des 21. Jahrhunderts schlechthin oder betonen, dass es innerhalb der Gemeinschaft zu keiner Vorherrschaft ökonomischer Strukturen über die Politik kommen darf. Gewiss, Grundsatzdebatten wie diese sind nötig. Klar ist aber auch, dass alle diese Bereiche, also etwa der freie Personenverkehr, die Interessen der Wirtschaft und die Harmonisierung des Rechts, in vielfältiger Weise miteinander verzahnt sind. Stellen Sie sich etwa folgende Situation vor. Sie haben einen bestimmten Beruf erlernt, etwa den einer Krankenschwester oder eines Maschinenbauingenieurs. Nun möchten Sie, nehmen wir an, aus privaten Gründen, in ein anderes EU-Land übersiedeln und gehen davon aus, dass die Ausübung Ihres Berufes auch dort kein Problem sein kann. Denn dafür sprechen ja so gut wie alle zentralen Punkte der gemeinsamen Union. Nur, in den einzelnen Beitrittsstaaten hat man mit der Anpassung von EU-Richtlinien an nationales Recht alle Hände voll zu tun, und so kann es da und dort schon mal zu Versäumnissen kommen. Daher könnte es Ihnen, zumindest dem Status quo zufolge, passieren, dass Sie als EU-Bürger am tschechischen Arbeitsmarkt vor verschlossenen Türen stehen. Grund: Ihr Diplom könnte den hiesigen Anforderungen nicht entsprechen. Radio Prag hat Christian Bourchin, den Leiter der politischen Abteilung der EU-Delegation in Prag, gefragt, warum gerade hier ein Gesetz für die Kommission so wichtig war, warum es gerade in diesem Punkt also eine offizielle Verwarnung für Tschechien gab.
Die Wichtigkeit kommt nicht davon, dass es so viel Inhalt oder so viel Wichtigkeit hat bei sich selbst. Die Wichtigkeit oder besser gesagt die sogenannte rote Karte, die wir im Bericht der Kommission Anfang November in diesem Gebiet gegeben hat, kommt davon, dass die Verspätung schon so groß ist. Das heißt, die roten Karten kamen für Gebiete, wo es dringend Handlungsbedarf gibt. Natürlich sind Probleme im Korruptionsgebiet oder woanders noch größer, aber diese Probleme sind dringend.
Außerdem handelt es sich in diesem Zusammenhang nicht um eine rein technische oder bürokratische Angelegenheit, sondern hier würden tatsächlich europäische Grundfreiheiten berührt.
Die Tschechische Republik hat sich in den Beitrittsverträgen verpflichtet, diese Anerkennung schon am 1. Mai einzuführen.
Christian Bourchin, der Leiter der politischen Abteilung der EU-Delegation in Prag.
Es gehört auch zu den Grundfreiheiten, also die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und das heißt, die Tschechische Republik muss bis zum Beitritt Bedingungen schaffen, die es allen Arbeitnehmern, also auch Ärzten und medizinischem Personal, ermöglicht, überall in der EU zu arbeiten. Und da die Tschechische Republik noch nicht die nötigen Gesetze verabschiedet hat, hat die Kommission die Aufgabe der Kommission ist, für diese Einhaltung der Grundfreiheiten zu sorgen, hat die Kommission einen roten Punkt gegeben.
Das geforderte Gesetz übrigens, das hat man schon vor einiger Zeit in Angriff genommen. Das Problem dabei jedoch war, dass es derartig viele Richtlinien der EU und vor allem Richtlinien in den tschechischen Qualifikationsvoraussetzungen berücksichtigen musste, dass sich niemand so recht der Sache annehmen wollte. Schließlich wurde im Regierungsamt und zwar in der Abteilung für Rechtskompatibilität eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die mit der Ausarbeitung des Gesetzes betraut wurde. Radio Prag hat Jan Hradil, jenen jungen Juristen, der diese Arbeitsgruppe damals leitete, kontaktiert. Warum gilt die Thematik seiner Meinung nach als so kompliziert?
Samozřejmě si musíte představit, že stávající EU existuje 15 členských států, když byly přijímány ty.
Sie müssen sich das vorstellen. In der bestehenden EU gibt es 15 Mitgliedsländer. Als die EU-Richtlinien eingeführt wurden, waren es erst 12. Natürlich hat jeder dieser Mitgliedstaaten unterschiedliche Anforderungen an Ausbildungsprofile und noch dazu auch unterschiedliche Ausbildungssysteme. Zum Beispiel existiert mancherorts kein Baccalaureat, in anderen Ländern gibt es keinen Magister und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Bildungssysteme unterscheiden sich in Länge, Form und Inhalt voneinander. Daher war es etwa nicht möglich zu sagen, für die Ausübung des Berufes eines Bauingenieurs fordert jeder Mitgliedstaat diese oder jene Ausbildung. Das ging einfach nicht. Die europäischen Richtlinien in diesem Bereich sind bereits relativ kompliziert. Und nun musste dieser komplizierte Mechanismus noch in die tschechische Rechtsordnung übertragen werden.
Für diese Harmonisierung gibt es, so Hradil, im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die Übernahme europäischer Normen in jedes einzelne Gesetz, das jede einzelne Tätigkeit regelt, und das wären in Tschechien etwa 500 Berufe, oder ein einziges Gesetz, das allgemein genug ist, um die Harmonisierung mit EU-Recht in allen Sparten zu gewährleisten. Diesen Weg ging schließlich die Tschechische Republik. Jedoch, jedes Ministerium muss nun jene Bereiche, die unter seine Kompetenz fallen, auch dem neuen Gesetz entsprechend definieren. Und das wird, was die Umsetzung der neuen Rechtsvorschrift bedeutet, noch einigen administrativen Aufwand bedeuten. Doch immerhin, laut Christian Bourget, hat auch Tschechien durchaus Verständnis für die Notwendigkeit, diese Problematik zu lösen.
Es gibt positive Reaktionen im Sinne, dass alle damit auch einverstanden sind. Niemand hat gesagt, das ist ein Irrtum, wir haben das schlecht beurteilt. Nein, ich glaube, alle Politiker, ob in der Regierung oder im Parlament, haben gesagt, es ist richtig, das müssen wir noch machen.
Und derzeit sieht es für eine rechtzeitige Behebung des Mangels nicht schlecht aus. Das Gesetz wurde bereits ausgearbeitet und von Regierung und Abgeordnetenhaus beschlossen. Fehlt noch die Absegnung durch den Senat und die Unterschrift des Präsidenten. Und das bedeutet, ein Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 1. Mai nächsten Jahres ist durchaus realistisch.
Mit dieser positiven Aussicht also endet die heutige Ausgabe unseres Magazins Schauplatz. Übrigens am Montag können Sie in der Sendereihe Heute am Mikrofon das ganze Gespräch mit Christian Bourget hören, dem Leiter der politischen Abteilung der EU-Delegation in Prag, der soeben zu Wort gekommen ist. Themawechsel. Bestimmt haben Sie schon einmal einen Tisch gedeckt, aber wissen Sie, wie all das Geschirr und Besteck auf Tschechisch heißt? Dieses erfahren Sie im nun folgenden Sprachkurs von Katrin Bock und Markéta Maurova.
Der Advent beginnt und damit auch in Tschechien die Weihnachtszeit. Grund für uns, Ihnen ein paar weihnachtliche Wörter vorzustellen. Der Advent heißt auch hier
Advent.
Und ebenso wie in den deutschsprachigen Ländern wird auch in Tschechien die erste Kerze am
Adventní věnec,
Adventskranz,
Adventní věnec,
angezündet. In den großen Städten werden am
První Advent,
ersten Advent,
První Advent,
die
Vánoční trhy,
Weihnachtsmärkte,
Vánoční trhy,
eröffnet. Auf einem
Vánoční trh,
Weihnachtsmarkt, können Sie
Vánoční dárky,
Weihnachtsgeschenke,
Vánoční dárky,
kaufen oder aber nur einen
svařené víno,
Glühwein, kurz
svařák,
genannt, trinken. Für die tschechischen Kinder kommt der erste Höhepunkt der Vorweihnachtszeit am 5. Dezember. Das ist der Abend, an dem der
Mikuláš
auf den Straßen anzutreffen ist. Begleitet wird dieser in der Regel von einem
Anděl,
Engel,
Anděl,
und einem
Čert,
Teufel,
Čert,
der die bösen Kinder bestraft. Der Advent ist auch die Zeit, in der die
Cukroví,
die Weihnachtsplätzchen,
Cukroví,
gebacken werden. Abgeleitet wird das Wort
Cukroví
übrigens von
Zucker,
Zucker. Kurz vor Weihnachten wird dann der
Vánoční stromeček,
Weihnachtsbaum,
Vánoční stromeček,
gekauft, der wörtlich übersetzt ein Weihnachtsbäumchen ist. Und natürlich der
Kapr,
Karpfen,
Kapr,
der traditionell am Weihnachtsabend verspeist wird. Und dann ist es endlich da.
Vánoce.
Weihnachten.
Vánoce.
Das tschechische Wort
Vánoce
leitet sich übrigens vom deutschen Weihnachten ab. Die
Dárky,
Geschenke,
Dárky,
bringt in Tschechien der
Ježíšek,
das Jesulein,
Ježíšek,
am
Štědrý večer,
Heiligabend,
Štědrý večer.
Das Wort
Štědrý
bedeutet neben weihnachtlich übrigens auch reichlich. Falls Sie schon jetzt damit beginnen, Weihnachtspost zu verschicken, so wünschen Sie auf Tschechisch am besten
Veselé Vánoce.
Frohe Weihnachten.
Veselé Vánoce.
Die eigene Geschichte zu studieren ist zweifelsohne ein lobenswertes Anliegen. Um unsere Geschichte kennenzulernen, müssen wir deren Dokumente und Zeugnisse erforschen. Der Umgang mit diesen Dokumenten, mit alten Handschriften und Büchern, führt jedoch selbstverständlich zu deren Beschädigung. Die Möglichkeiten, einen alten Band in die Hand zu nehmen und darin zu blättern, sind daher beschränkt. Doch die technische Entwicklung hat auch in diesem Bereich einen Weg aufgezeigt, wie dieses Paradox zu lösen ist. Er heißt Digitalisierung. Mehr dazu erfahren Sie im nachfolgenden Kultursalon von Markéta Maurová und Gerald Schubert.
Möchten Sie gern in einem Manuskript von Comenius schmökern, in einem Kodex aus dem 15. Jahrhundert blättern? Dies wird wahrscheinlich nicht gehen, zumindest nicht real. Doch man hört heute immer von der virtuellen Realität, in der Dinge möglich sind, die früher kaum vorstellbar waren. Manuskriptorium sowie Kramerius heißen zwei Unternehmen, die vor kurzem der Öffentlichkeit in Tschechien vorgestellt wurden. Ihr Ziel ist es, einen komplexen Fonds an alten Druckschriften, Handschriften und Zeitungen im Internet zu schaffen und diesen den Forschern sowie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es soll daher künftig möglich sein, auf jeder beliebigen Arbeitsstelle nach einem historischen Band zu greifen und diesen zu studieren, mit Hilfe des Internets. Manuskriptorium und Grammarius ergänzen ein ähnliches UNESCO-Projekt namens Memoria, das seit etwa 10 Jahren läuft. Das Herz dieser Projekte schlägt in der Nationalbibliothek im Prager Clementinum. Sinn und Zweck des Projekts erklärt uns der stellvertretende Direktor der Nationalbibliothek Adolf Knoll.
Spočívá ve obrazovém zpřístupnění na internetu rukopisu starých tisků a koncem roku i historických.
Er beruht darauf, dass Handschriften, alte Druckschriften und am Ende des Jahres auch historische Karten aus etwa 20 tschechischen Institutionen als Bilder im Internet zugänglich gemacht werden.
Näheres fügt Stanislav Psohlavec von der Gesellschaft Albertina hinzu, die die Digitalisierung durchführt.
Projekt Memoria si klade za cíl podporovat digitalizaci.
Das Projekt Memoria setzt sich als Ziel, die Digitalisierung weiterer Dokumente zu unterstützen, denn es gibt relativ viele Dokumente, die sich als Einzelstücke in kleineren Archiven oder in kleineren Bibliotheken befinden und dennoch für Forscher interessant sind. Die Forscher schlagen ihnen nach und beschädigen sie, indem sie sie berühren. Daran ist natürlich nichts auszusetzen, aber es ist einfach Realität. Man sagt, dass die Handschriften, in denen nachgeschlagen wird, im Laufe der letzten 50 Jahre mehr genutzt und beschädigt wurden, als während der 5 Jahrhunderte zuvor. Die Restaurierung dieser Dokumente ist natürlich eine sehr aufwendige Sache. Und das Projekt Memoria setzt sich zum Ziel, auch kleineren Institutionen zu ermöglichen, den Forschern anstatt des Originals eine digitale Kopie zur Verfügung zu stellen.
Die Digitalisierung wird im Digitalisierungszentrum in Prag realisiert, es beteiligen sich jedoch mehrere Institutionen daran. Und zwar nicht nur Bibliotheken, sondern auch Museen, Archive und zwei Klöster, das Strahov-Kloster in Prag und das Kloster in Tepl. Einfach jene Institutionen, die Handschriften oder alte Schriften besitzen. Stanislav Psohlavec nennt ein konkretes Beispiel.
Jedním z participantů na tomto projektu tak je zámek Kinžvart, hlavně prostřednictvím.
Einer der Partner an diesem Projekt ist das Schloss Kinžvart, besonders dank seines Kastellans Herrn Schiha. Er digitalisiert relativ viele Handschriften und bemüht sich, die wichtigsten Dokumente der Metternich-Bibliothek, die gerade im Schloss untergebracht ist, auszuwählen und auf eine logische Art und Weise zugänglich zu machen. Wenn Sie die Internetseite Memoria.cz aufschlagen und nach Metternich suchen, dann sehen Sie, dass sich dort eine relativ hohe Zahl an Handschriften befindet.
CZ. tak a vyhledáte si Metternich, tak zjistíte, že je tam velké množství rukopisů.
Wir haben von den beteiligten Institutionen gehört, worauf konkret bezieht sich also die Digitalisierung. Was alles kann man sehen, wenn man www.memoria.cz anklickt? Adolf Knoll.
Já začnu tím projektem Kramerius, tam jsou třeba noviny od Krameriových novin.
Ich beginne mit dem Projekt Kramerius. Dort sind Zeitungen ab der Zeit, als Kramerius Ende des 18. Jahrhunderts Zeitungen herausgegeben hatte, daher der Name. Des Weiteren Zeitungen des 19. Jahrhunderts, sowohl tschechische als auch deutsche, die hier in Prag erschienen, bis hin zu Zeitungen aus den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wir konzentrieren uns auf das, was es in unseren Bibliotheken nur in wenigen Exemplaren gibt.
Das andere Projekt, Manuskriptorium, bezieht sich auf alte Manuskripte.
Co se týká rukopisů, tam najdete ty velmi známé věci.
Was die Handschriften betrifft, so finden Sie dort sehr bekannte Sachen. Tomáš Štítnis von Štítni, Comenius, Handschriften der hussitischen und posthussitischen Autoren, jesuitische Annalen und so weiter.
Posthussitských autorů nebo jezuitské anály.
Bisher wurden etwa eine halbe Million Seiten Handschriften und alte Druckschriften digitalisiert. Einige hundert historische Karten sowie etwa 1,2 Millionen Zeitungen.
Ta digitalizace vyžaduje speciální zařízení. Některé rukopisy váží několik.
Die Digitalisierung verlangt eine spezielle Vorrichtung. Einige Handschriften wiegen mehrere Dutzend Kilo und da ihr Preis schwer beziffert werden kann, müssen wir für ihre Sicherheit, für eine zuverlässige Behandlung sorgen. Aufgrund unserer früheren Erfahrungen haben wir eine Vorrichtung entwickelt, in der eine Spitzendigitalisierungstechnik und die Anforderungen bezüglich dieser Handschriften verknüpft werden. Es entstand ein spezieller Scanner, der garantiert, dass mit den alten Handschriften nichts passieren kann. Die Entstehung dieser Arbeitsstelle trug dazu bei, dass sich immer mehr Institutionen an die Nationalbibliothek wenden.
Soweit Stanislav Psohlavec. Er beschrieb uns weiter den Prozess, bei dem ein mehrere Jahrhunderte altes Pergament oder Papier auf einer speziellen Vorrichtung in ein digitales Bild verwandelt wird.
Tohle pracoviště vidíte, že jsou tady nějaké dodělávky, nějaké.
Sie können hier sehen, dass einzelne Teile der Vorrichtung individuell gemacht wurden, ein einstellbarer Tisch, eine spezielle Wiege für die Handschriften. Am interessantesten ist wohl das Verfahren. Es ist nötig, dass die Seite beim Scan-Vorgang gerade ist. Und wann ist eine Seite gerade? Entweder wenn das Buch geschlossen ist oder wenn man die Blätter umschlägt. Beim Umschlagen ist die Seite in einer gewissen Phase ganz gerade und wir fixieren sie so und fotografieren. Auf dieses Prinzip stützt sich die Geometrie der gesamten Anlage.
Na základě tohohle principu vlastně vyplývá celá geometrie toho pracoviště.
Die Digitalisierung ist eine Arbeit, die man auf Jahre planen kann. Was strebt man als Ideal an? Es spricht abschließend der stellvertretende Direktor der Nationalbibliothek in Prag, Adolf Knoll.
My máme takovou dlouhodobější cílovou představu, asi, kterou chceme realizovat asi do 6 let.
Wir haben eine langfristigere Zielsetzung, die wir etwa innerhalb von 6 Jahren realisieren wollen. Dies bedeutet, nicht nur eine möglichst hohe Zahl an gefragten und interessanten Sachen anzubieten, sondern auch in ähnliche Projekte in Europa eingebunden zu sein und gleichzeitig die Dokumente mit weiteren Daten auszustatten und einen Komplex an zusätzlichen Informationen dazu zu schaffen. Und natürlich beginnen wir auch mit einigen Bibliotheken in umliegenden Staaten zusammenzuarbeiten, damit die bibliografische Information, die Information darüber, wo sich was befindet, möglichst komplex ist.
Die bibliografische Information o tom, co kde je, aby byla co nejúplnější a pokryla tuto oblast.
Má Margitta Maurova und Gerhard Schubert präsentierten eine neue Ausgabe von Kultursalon. Und damit sind wir, meine Damen und Herren, am Ende dieser Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.